Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Episode von Geburtsrecht glücklich sein, der Podcast von mir, Dennis. Danke, dass du eingeschaltet hast. Ich nehme dich wieder mit auf die Reise und diesmal brauchen wir keinen Disclaimer vorweg, denn ab jetzt wird alles gut. Alles wird tutti. In der letzten Folge habe ich euch beschrieben, ja, wie alles so ein bisschen gegipfelt ist, was tatsächlich daraus resultiert ist, was ich damals nicht gepeilt habe, aber jetzt im hohen Alter tatsächlich für mich realisiert habe, was für mich dann auch eben halt unheimlich viel Sinn macht. Meine Diebstahlkarriere ist so dermaßen eskaliert, dass ich mit diesen Aktionen eine Reaktion ausgelöst habe. Das war einfach der Startschuss für das, was jetzt eben halt kommt. Also lass uns weitermachen an dieser Stelle. In der Wohnung, in der ich bei der Oma eingebrochen bin, da ist dann tatsächlich mein bester Freund hinzugezogen und mein bester Freund hat mit mir sehr, sehr viel Zeit verbracht. Also da gab es ganz, ganz viele Aktivitäten, die wir zusammen unternommen haben. Sei es eine Schatzsuche, die wir uns selbst zusammengelegt haben oder ob wir Ritterspiele gespielt haben. Denn er hatte Plastikschwerter und er hatte ein Schild und. Schnitzeljagden haben wir gemacht. Wir haben uns es wirklich sehr gut gehen lassen. Wir haben gelacht, wir haben gespielt. Zu Hause war es dunkel, bei meinem Kumpel war es tatsächlich hell. Und da habe ich gemerkt, das Leben kann doch noch ein bisschen anders sein als nur das, was man eben halt zu Hause oder in der Schule erfährt. Deswegen habe ich auch bei meinem besten Freund nicht geklaut, ne? Also es war ganz klar, hier habe ich jemanden, der auf meiner Wellenlänge ist, mit dem ich zusammen Spaß haben kann. Dementsprechend respektiere ich das auch wie seine Eltern eben halt mit mir umgehen, dass sie mich respektieren. Und das habe ich dann eben halt in Form meines Respektes zurückgegeben, indem ich nicht geklaut habe. Ganz im Gegenteil. Wenn ich dann tatsächlich mal ein Spielzeug haben wollte oder so, dann wurde mir das ausgeliehen, das habe ich dann auch wieder zurückgebracht. Das war eigentlich soweit alles okay. Ich habe das teilweise sogar so gemacht, dass ich, ich bin früh aufgestanden, weil ich früh wach wurde. Ich hatte damals noch keinen Wecker und mir war so langweilig, also bin ich rausgegangen. Und habe mich dann eben halt hinten meinen Nachbar an sein Fenster gestellt und habe dagegen geklopft und habe ihn sozusagen aufgeweckt, sodass wir dann eben halt zusammen spielen konnten. Also ich konnte es immer kaum erwarten, da zu sein, wirklich. Also da war für mich so meine Kindheit so an einem Punkt angekommen, wo ich das auch alles haben wollte. Und dieser innerliche Wunsch ist immer noch größer und größer und größer geworden. Also da gab es dann irgendwann keinen Weg mehr drumherum. In der Zwischenzeit hat sich bei meiner Familienhilfe etwas geändert. Zuvor war es ja so gewesen, dass wir zwei Tage in der Woche in Kürstedt waren. Dort sind wir schwimmen gegangen, haben Fußball gespielt. Jetzt ist es aber so gewesen, dass das gefühlt abbestellt wurde. Also es war dann auf einmal nicht mehr da. Jetzt so im Nachgang, Nachhinein. Also ich habe mich wirklich versucht, zurück zu erinnern, zu dem Zeitpunkt, wo es eventuell dann eben halt gestoppt ist. Aber da komme ich nicht hin. Ich wüsste jetzt absolut gar nicht, warum und wieso und weshalb das eben halt passiert ist. Alles, was ich nur noch weiß, ist, dass bevor ich eben halt meinen eigenen Betreuer bekommen habe, dass ich ein psychologisches Gutachten machen musste. Mein Vater sagte immer, dass ich schwer erziehbar bin und dass er enorme Schwierigkeiten mit mir hat, etc. pp. Dementsprechend wäre ich wohl ein Härtefall oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann dieses psychologische Gutachten machen müssen. Da wurden mir eben halt Fragen gestellt und ich musste mir Bilder angucken, wo dann eben halt gefragt wurde, was siehst du denn da drauf und so weiter. Da weiß ich noch, dass ich die Aufgabe gestellt bekommen habe, dass ich meine Familienmitglieder als alles, was mir so spontan einfällt, zeichnen konnte. Ne? Also es konnten Tiere genutzt werden, es konnten Gegenstände genutzt werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich meine ganzen anderen Geschwister tatsächlich gezeichnet habe, aber was mir prägend in Erinnerung geblieben ist, ist, dass ich das Haus von uns gezeichnet habe und gesagt habe, das ist mein Dad. Also man muss sich so vorstellen, na, also man hat klassisch oben zwei Fenster, unten ist die Eingangstür, das sah dann aus wie ein Gesicht, das sah dann auch sehr böse aus. Also habe ich dieses Zuhause damals in Stillenstedt als das pure Böse eben halt assoziiert. Was da letztendlich aber bei rumgekommen ist, das weiß ich absolut nicht. Ich habe mich auch nie wirklich mit der Frage danach beschäftigt. Ja, kommen wir zurück zu meinem besten Freund. Dann war es irgendwann soweit, dass ja, ich die Hiobsbotschaft bekommen habe. Mein bester Freund zieht weg. Es hat nicht sehr lange gedauert. Also ich glaube, es hat gerade mal ein Jahr oder anderthalb Jahre dann gedauert, bis sie wieder umgezogen sind. Ich war am Boden zerstört, ich war sehr traurig. Hab natürlich eben halt noch so viel Zeit, wie es eben halt gibt, mit meinem besten Freund verbracht. Der Vater von meinem besten Freund und auch die Mutter, die haben mir dann gesagt, dass ich ihn natürlich auch in Beverstedt besuchen gehen kann. Ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, wie ich abgeholt wurde oder wie ich genau nach Beverstedt gekommen bin. Ich habe es wirklich krampfhaft versucht, aber ich kriege es irgendwie nicht hin. Aber es ist so, nachdem sie dann eben halt weggezogen sind, ich war todtraurig, ganz klar, bin ich danach aber vielleicht das ein oder andere Mal nach Beverstedt gekommen. Also sprich, entweder bin ich selber mit dem Bus dorthin gefahren oder ich wurde abgeholt. Auf jeden Fall habe ich meinen Kumpel dort eben halt besucht. Und ich kannte den Weg nach Beverstedt. Ja, aber da sitzt du dann eben halt tatsächlich und kommst von der Schule, es ist Kacke. Du hast jetzt keinen besten Freund mehr da, wo du hingehen kannst, wo du spielen kannst. Das Lachen ist weniger geworden. Es wird jetzt alles nur noch deprimierender. Und ich denke mal, dass ich da tatsächlich so eine kleine Depression dann auf jeden Fall bekommen habe, weil letzten Endes, ja, wurde auch eben halt dieses Licht genommen. Klar, ich kann ja immer noch hingehen und ihn besuchen, aber er ist jetzt nicht mehr um die Ecke. Also ich kann jetzt nicht einfach mal eben kurz rübergehen, klopfen, hi, bist du da? Und somit auch eben halt meinem Dad eben halt entkommen, ne? So, das ging nicht mehr so einfach. Jedenfalls war das dann für mich auch, ja, es war auch echt scheiße. So. Nichtsdestotrotz war es ja so, dass sich die Familienhilfe bei mir ja geändert hat. Also ich hatte dann mein Betreuer. So, mein Betreuer und ich, wir waren dann in Herstedt und haben verschiedenste Sachen unternommen. Darunter war auch Bogenschießen. Also er hatte in seinem Keller wirklich eine großartige Sammlung an Bögen. Und er hatte mich dann eben halt mit nach unten in den Keller genommen, hat mir das gezeigt. Oder war das ein Schuppen? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall stand ich dann vor den ganzen Bögen, habe dann eben halt hochgeschaut und er sagte dann eben halt, wähl die eine aus. Und dann habe ich gesagt, ja cool, dann nehme ich diesen Bogen da. Hat er irgendeinen Bogen genommen, der da eben halt an der Wand hing. Ich weiß nicht, ob ich mir da nähere Gedanken drüber gemacht habe, über das Aussehen oder so, aber das ist ja jetzt nebensächlich. Ne, auf jeden Fall nehme ich den Bogen und er sagte, es ist schon sehr, sehr auffällig, dass du diesen Bogen nimmst. Ich sage, warum? Ja, weil dieser Bogen aus dem Holz Eibe geschnitzt ist. Ich so, oh, stolz wie Bolle, ne? Also es war so ein Harry Potter-Moment, wenn er ja, gesagt bekommt, dass er der Auserwählte ist. Naja, auf jeden Fall, Bogen in der Hand. Material ist aus Eibe. Warum das Material so besonders ist für einen Bogen ist, weil das Holz flexibel und stark ist, ne? Also flexibel und widerspenstig. Deswegen nimmt man gerne das Eibegewächs dafür. Das fand ich natürlich sehr cool. Also, Bogen in der Hand, ab nach hinten in den Garten und dann haben wir dort auf eine Zielscheibe ein paar Pfeile abgelassen. Und ich fand das faszinierend. Ich habe das gerne gemacht. Und mein Betreuer war auch einer von der Sorte, der mir helfen wollte, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Also hat er mir auch verschiedenste Aufgaben aufgetragen. Zum Beispiel war es so, dass ich mal seine ganzen Glasflaschen, die er sich irgendwie angesammelt hat im Keller, dass ich die zum Getränkemarkt bringen sollte. Und das Geld, was ich dann dort eben halt bekomme, darf ich dann behalten, weil ich ja eben halt die Arbeit gemacht habe. Das habe ich dann auch gemacht. Er selber hatte also seine Mutter hatte Alzheimer oder hat, ja, hatte Alzheimer. Die habe ich dann auch kennengelernt. Das war das erste Mal, dass ich mit jemandem in Kontakt getreten bin, der Alzheimer hatte. Ich fand das sehr faszinierend. Mir war natürlich nicht bewusst, was das alles ist, warum, wieso und weshalb. Aber mir ist prägend in Erinnerung geblieben, dass sie ja wie so ein Kleinkind war. Und ich wahrscheinlich deswegen auch sehr gut mit ihr eben halt konnte. Sie hatte sich eben halt gefreut, wenn ich da war. Und ich habe mich gefreut, wenn sie da war. Das war schon cool. Ja, er hatte mir dann, ja, wie gesagt, eben halt ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Und eines Tages kam mein Betreuer mit einem kleinen BMX um die Ecke. Da war ich sowas von geflasht, das glaubt ihr gar nicht, ne? Also ich bekomme ein Fahrrad. Ein kleines Fahrrad. Wie schön ist das denn, ey? Ein BMX-Fahrrad auch noch. Warum ich es jetzt bekommen habe, weiß ich nicht so genau. Wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendeiner seiner Experimente war, in dem er sich gedacht hat, ja, okay, ich gebe ihm jetzt ein Fahrrad, damit kann er dann eben halt ja, lernen, auf Sachen aufzupassen oder so Verantwortung zu übernehmen. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut. Bin mit dem Fahrrad dann nach Hause gefahren. Ah, ich hab's geliebt, ne, ehrlich. Den ganzen Weg von Herstedt bis nach Stillstedt. Ich war nur am Pfeifen. Ein Manko hatte das Fahrrad aber, ist, ja, hatte dann tatsächlich ein kleines Problem mit der Kette. Die ist regelmäßig abgesprungen. Sobald man eben halt etwas schneller in die Pedalen getreten hat, dann ist die Kette eben halt abgeflogen. Aber das ist ja absolut gar kein Hindernis. Man kann das Fahrrad umdrehen, Kette wieder neu raufziehen und fertig ist. So, und dann habe ich mich auf den Weg nach Hause gemacht, ne? Und dann zu Hause angekommen, präsentiere ich mein Fahrrad. Und natürlich gab es eine Person, die das gar nicht gerne gesehen hat. Das war natürlich mein Dad. Der hat mir das Fahrrad nicht gegönnt oder was auch immer, keine Ahnung. Ich weiß auch noch nicht mal mehr, was er genau gesagt hat. Er hat auf jeden Fall zu mir gesagt, dass ich das Fahrrad wieder zurückbringen soll. Ansonsten wird er es tun und dann wird es kein Spaß. Also, ha, Pustekuchen, das war's mit deinem BMX. Ich wollte das so nicht akzeptieren, wirklich nicht. Also ich habe echt sehr, 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 sehr daran zu kauen gehabt, ne? Ich will dieses Fahrrad nicht zurückgeben. Ich möchte nicht mehr auf meinen Papa hören, also wirklich nicht. Ich kann nicht mehr. Ich krieg doch hier jetzt, weißt du, so, da ist jemand ganz nett ich habe dafür auch, keine Ahnung, Aufgaben aufgetragen bekommen wahrscheinlich und die habe ich erfüllt und das habe ich mir verdient. So, nur weil du jetzt vor mir stehst und das nicht akzeptieren kannst, dass ich eben halt auch Sachen geschenkt bekomme, weil du denkst, dass ich das eben halt nicht verdient habe, sagst du zu mir, dass ich mein Fahrrad eben halt wieder zurückgeben muss. Ich will das nicht. Ich kann das nicht mehr. Ich will das auch nicht mehr. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mir meine Sachen genommen habe, die paar, die ich hatte, eben halt ich glaube, ich habe zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwann wieder einen Rucksack gekriegt, bin von dem Alukoffer runter oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Sachen dann genommen und dann auf den nächsten Morgen gewartet, weil ich musste ja dann ja zur Schule. Und ja, mein Vater war wohl, keine Ahnung, wohl noch im Bett oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Jedenfalls habe ich mir dann mein BMX geschnappt. Und weil ich ja eben halt die vorherigen Male auch ja, mit eben halt nach Beverstedt mitgenommen wurde und ich mir den Weg auch so halbwegs eingeprägt habe, da habe ich mir gedacht, so jetzt geht's los, Alter, weißt, auf geht's, ey. Wenn einer helfen kann, dann ist das die Retterfamilie, ey. Denn jetzt los, ey. Ich war so aufgeregt, ey. Ich war so richtig aufgeregt. Ihr wisst gar nicht, oh, ich durchlebe das jetzt gerade wieder in dem Moment, wo ich da jetzt gerade dran denke, ne? Also wirklich, ich war wirklich aufgeregt. Ich habe das Fahrrad genommen, Mann. Also ich hatte beide Lenker in der Hand und ich habe immer hinter mir geguckt. Es war leicht neblig, war das gewesen an dem Morgen. Ich bin dann vom Hof runtergerollt sozusagen, so leise wie es eben halt nur geht mit dem Fahrrad. Und dann, als ich dann eben halt außerhalb der Sichtweite des Hauses war, rauf auf den Sattel. Und dann gib ihn, ey. Erstmal ab nach Herstedt. Erstmal diesen Weg schaffen. Also rauf auf den Sattel und ich getreten. Ab und zu ist die Kette dann abgeflogen und ich schnell wieder das Bike umgedreht. Ich hatte nämlich immer den Gedanken, dass er hinter mir sein kann, weißt du, dass er gleich da ist und dass er meiner Flucht sozusagen ein jähes Ende bereitet. Und ich bin weitergefahren. Irgendwann ist dann diese Nervosität natürlich ja, verschwunden. Ich konnte etwas befreiter Fahrrad fahren, auch ein bisschen gechillter Fahrrad fahren. Dementsprechend ist dann auch die Kette nicht so oft von runtergegangen. Entschuldigung, also es ist ich bin gerade wieder live dabei, weißt du, so, ich bin gerade wieder voll dabei, wie ich auf dem Fahrrad sitze und den Weg nach Beverstedt eingehe. Naja, auf jeden Fall ab nach Beverstedt und dann bin ich morgens, keine Ahnung, das war was, 7, 8 Uhr oder so, 9 Uhr, bin ich dann in Beverstedt gelandet. Und um eben halt meine Zeit zu vertreiben, war ich dann in dem Kaufhaus Stürke, das gab es damals noch zu diesem Zeitpunkt. Und da habe ich dann mit den Videospielen mich beschäftigt, ich habe mir die Spielzeuge angeguckt, etc. pp. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Jetzt kannst du ja hingehen nach deiner Familie oder nach deiner Retterfamilie, besser gesagt. Und ja, kannst du eben halt sagen, was da los ist. Ne? So, und dann, jetzt muss ich mal eben rekapitulieren. Genau, und dann bin ich richtig von Stürke, bin ich dann zu denen nach Hause, stand dann an der Tür, hab geklingelt und hab gesagt, hey, hier bin ich. Und ich habe dann wohl gesagt, ich weiß nicht mehr, wie das ganz genau im Detail eben halt verlaufen ist, ne? Weil das sind eben halt solche Ereignisse, die sind spontan entstanden. Ich war sehr aufgeregt auch. Und naja, auf jeden Fall war ich dann bei der Familie und die haben natürlich jedem Bescheid gegeben, dass ich bei denen bin. Und ich weiß nicht, ob sie auch als erstes mit meinem Vater telefoniert haben. Auf jeden Fall haben sie auch die Behörden angerufen. Die wollten dann auch mit mir sprechen und ich habe dann zu denen gesagt, ich möchte das nicht mehr, ich möchte nicht mehr nach Hause, ich darf meine Sachen nicht behalten, Leute schenken mir etwas und keine Ahnung, ich habe das nicht verdient, das zu bekommen, ich möchte das eben halt nicht mehr. Also so fühle ich das jetzt eben halt im Nachgang, ich weiß nicht mehr, welche Wörter ich eben halt ganz genau genommen habe. Jedenfalls saß ich dann da bei der Familie und ich habe erstmal ja, dort ein paar Tage verbracht. Also da war es dann auch so gewesen, dass ich ja so Uhrzeiten bekommen habe im Sommer, dass ich dann ja etwas länger draußen sein durfte als eigentlich wie bei mein Dad zu Hause. Das waren Freiheiten, die ich vorher nicht hatte. Ich habe mich so unendlich gefreut. Ich hatte keine Ahnung, das war alles so aufregend, so richtig heftig. Aber gleichzeitig hatte ich auch ein mega schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, dass ich meine Mama erstmal hinter mir gelassen habe und dass eben halt meine Geschwister da immer noch zu Hause sind. Und ich weiß auch, dass er meine Geschwister geschlagen hat. Ne? Also da gab es genügend Situationen, wenn die jetzt zum Beispiel nachts oder beziehungsweise abends oben, also meine beiden Schwestern zum Beispiel, wenn die oben gespielt haben und es war eigentlich Schlafenszeit, dann ist der auch nach oben gekommen und hat denen so dermaßen heftig eine Yachtreise gegeben, dass sie eben halt sich in die Hosen gemacht haben und alles. Ne? Also das haben die genauso miterlebt wie ich. Und das ist eben halt das Schlimme an der ganzen Geschichte. Und da habe ich wirklich schlechtes Gewissen gehabt. Ist es jetzt so, dass wenn ich weg bin, dass das Schutzschild sozusagen für meine Geschwister dahin ist und dass sie jetzt eben halt vielleicht noch mehr abbekommen? Weil ich habe mich auch teilweise als den Bocksack von meinem Vater gesehen, so dass eben halt die anderen nicht so viel einstecken mussten. Keine Ahnung, dementsprechend hat mein Kopf auch da gerattert, ne? Ohne Ende. Und vor allem für meine Mama. Meine Mama hat da ein ganz schlimmes Erlebnis in Stinnstedt gehabt. Da, ich sage es mal so, war sie nicht mehr des Lebens mutig. Und ich habe die Szenerie immer noch im Kopf, wie ich in die Küche gekommen bin und es da tatsächlich ja, sehr heftig aussah. Gott sei Dank hat meine Mama da jetzt keinen Schaden von getragen und da ist alles in Ordnung. Aber es war schon krass für mich, das so zu sehen. Und ja, da habe ich dann wirklich Panik bekommen teilweise dann auch und ich habe auch wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen. Und ja, was machst du dann, ne? Dann machst du genau das, was du eigentlich gar nicht machen möchtest, aber nach ein paar Tagen und ein paar Telefonaten und auch auf Zureden von meiner Mama, bin ich dann erstmal wieder zurück. In ein paar Tagen ging es gut zu Hause, es war eben halt ja, wie ausgewechselt. Ne? Jetzt hat man da eine ganz andere Situation auf einmal vorgefunden. Daddy war auf einmal anders. Ja, weil er gemerkt hat, dass jetzt auch tatsächlich die Kontrolle über mich sozusagen komplett futsch ist. Ich habe jetzt gesehen, was los ist, was geht, was nicht geht. Ich bin jetzt eben halt, wie gesagt, aufgrund dessen zurückgekommen, weil ich eben halt ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Geschwistern hatte und auch gegenüber meiner Mama. Also war das sozusagen auch schon vorprogrammiert, dass wirklich nur noch eine Kleinigkeit fehlte und dann wäre ich schon wieder weggegangen. Ne? Und dann irgendwann war es dann auch soweit gewesen. Also irgendetwas habe ich dann wieder gemacht. Ich hatte in der Zwischenzeit immer noch meinen einen Betreuer. Und es war wohl so gewesen, dass ich mit meinem Betreuer ins Kino gegangen bin. Wir haben einen Film geguckt, Da war die Grundvoraussetzung, dass mein Vater darüber unterrichtet ist, weil der Film eben halt extrem lange geht. Und ich sollte eigentlich meinem Dad Bescheid gesagt haben. Das habe ich natürlich nicht gemacht. Aber ich wusste, dass wenn ich sage, dass ich ins Kino gehe, dass er sagt, nö, das möchte ich nicht. Und ich wollte diesen Film eben halt unbedingt sehen. Also bin ich gegangen, also war mir das eigentlich scheißegal. Ich habe dann meinen Betreuer angelogen und habe gesagt, ja, also alles gut, er weiß Bescheid, bin dann mit ihm ins Kino gegangen. Er wusste eigentlich schon innerlich, dass es tatsächlich nicht stimmt, aber was soll er machen, wenn ich ja sage, ne? Er hätte jetzt auch bei meinem Vater anrufen können, aber dann wäre die Vertrauensbasis komplett im Arsch. Also denke ich mal, hat er dieses Risiko einfach nur kalkuliert, in Kauf genommen und fertig ist. Jedenfalls bin ich dann nach Hause gekommen, es war dann auch eben halt spät abends. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das genau diese Situation war, aber ich kann mir gut vorstellen, weil das ist die einzige, die wirklich im Nachhinein mir ja, wieder in den Kopf schießt. Es kann es eigentlich auch nur diese gewesen sein. Aber auf jeden Fall hat er mich wieder übelst fertig gemacht, enorm fertig gemacht. Wieder auf diese Art und Weise. Also, ne, also er hatte teilweise Beleidigungen, Alter, da fällt dir heutzutage gar nichts mehr mit ein. Das möchte ich jetzt hier auch eigentlich gar nicht im Podcast sagen, deswegen. Gibt es davon jetzt auch kein Beispiel, aber die waren unter all der Gürtellinie, ne? Die haben sogar selbst meine Mutter beleidigt. Das war krass. Das war wirklich krass. Jedenfalls habe ich mir gedacht, so, weißt du was, Alter, bis hierhin und nicht weiter. Und ich muss jetzt einen Cut machen. Also ich muss jetzt hier in diesem Moment, muss ich jetzt sagen, nein, Alter. Ich muss an mich jetzt denken. Und das war das allererste Mal, dass ich wirklich für mich selber Verantwortung übernommen habe. Ich habe gewartet, bis er im Bett war. Dann bin ich runter an sein Portemonnaie, habe mir Geld genommen. Hab seine Zigaretten geklaut, bin dann aus dem Küchenfenster raus, bin dann zur Bushaltestelle rüber, die bei uns hinterm Haus gewesen ist. Da war auch eine Telefonzelle und hab dann die Rettungsfamilie angerufen. Und natürlich sind sie gekommen und haben mich geholt. Und das war der Zeitpunkt, wo es endlich vorbei war. Ich habe mich geweigert, wieder zurückzugehen. Ich konnte es einfach nicht. Mein Vater hat da wirklich eine Schwelle überschritten, die mich dazu veranlasst hat, nicht mehr zurückzukommen. Ich konnte es einfach nicht mehr. Ich war fertig. Ich war überglücklich, dass das alles jetzt gefühlt ein Ende nimmt. Boah, da kommen mir gerade hier überall Gänsehautmomente, ne? Ganz ehrlich, ich war so froh. Ich war so verdammt nochmal froh, dass das fertig war, dass das zu Ende war, dass dieses ganze Materium ein Ende genommen hat. Ich bin dieser Rettungsfamilie so unendlich dankbar, auch was sie eben halt im Nachgang dann noch gemacht haben. Ne? Also die haben mich dann tatsächlich von Beverstedt nach Lochstedt in die Schule gefahren, damit ich wirklich keinen Anschluss verliere. Und über die Zeit haben sie auch versucht, selber meine Pflegeeltern zu werden. Nur leider hat das tatsächlich nicht geklappt zu dem Zeitpunkt. Dementsprechend wurde eine andere Pflegefamilie für mich gesucht. Und ja, während eben halt diese Suche vonstatten ging, hat man mich dann eben halt tatsächlich im Frühjahr, also das war so Januar, Februar, März rum, immer zur Schule gefahren. Das weiß ich nämlich noch, weil jedes Mal, wenn wir aus Beverstedt losgefahren sind, dann mussten wir das Auto eben halt tatsächlich ein paar Minuten vorlaufen lassen, damit es warm wird. Ja, und dann sind wir losgefahren, ne? So, und dann irgendwann, bevor ich das jetzt sage, genau richtig, will ich nochmal eben kurz darauf eingehen. In Beverstedt selber habe ich dann mein eigenes Bettchen bekommen. Ich hab da mein bester Freund hat ein Hochbett gehabt und ich habe mich da unter eingenistet. Ich hatte da meine Matratze gehabt, ich hatte da sozusagen meine kleine Höhle. Und da hatte ich auch meinen Kassettenrekorder gehabt. Da habe ich dann die drei Fragezeichen gehört. Die haben auch ein Keyboard gehabt. Das Keyboard, das habe ich so geliebt. Ich habe davor gesessen und habe einfach nur stumpf in die Tasten gehauen und habe dann Melodien erzeugt und habe dann geträumt. Das war der Hammer, war das. Also ich konnte mich da wirklich sehr, sehr schön ausleben. Es gab auch Konsolen. Also man hat tatsächlich Super Mario gespielt und solche Geschichten. Genau richtig, zu dem Zeitpunkt gab es die N64. Und die N64 war da auch vertreten. Und ja, da durfte man eben halt auch solche Spiele dann spielen. Also ich war enormst geflasht. Und wir haben auch immer noch weiter diese Schatzkartenspiele gespielt. Wir haben Eisenbahnen aufgebaut. Also da war es wirklich so, dass ich mit 10, 11 Jahren, die ich da war, dass ich als Kind wieder leben durfte, ne? Also das, was man eigentlich so mit 6, 7, 8, 9 macht oder so, keine Ahnung, das konnte ich da jetzt erst wirklich gefühlt machen. Also vorher konnte ich es auch noch machen, in Stillstedt, aber eben halt nur diesen Zeitraum von 1 bis 1,5 Jahren, als mein bester Freund eben halt noch neben mir gewohnt hat, ne? Also das war krass. Also diese Zeit habe ich so dermaßen genossen und ich denke da jetzt auch gerne immer noch mit einem Lachen zurück. Also wirklich mit einem Lachen, weil ich habe da auch Freiheiten gehabt. Ich durfte rausgehen, ich habe Taschengeld bekommen. Man war in einem Jugendraum in Beverstedt. Also dort hat man dann auch Leute kennengelernt. Ich habe meine Freunde, ich habe neue Freunde gefunden. Freunde, die tatsächlich ja, nicht wussten, wer ich bin. Und umso mehr ich mich eben halt, aber was ich da tatsächlich immer noch gemacht habe, und das war so dumm von mir, war wirklich, dass ich teilweise immer noch geklaut habe, ne? Also ich habe da jemanden im Jugendraum kennengelernt, der eine geile Uhr hatte. Da war es wieder, ne? Eine schöne Uhr. Und dann bin ich mit ihm nach Hause. Ich habe so lange mit ihm Kontakt gehabt, bis ich tatsächlich bei ihm erlaubt war, reinzukommen. Und dann habe ich auch wieder so eine Situation genutzt, wie als wenn er auf Klo ist, ne? Dann habe ich mir das Teil eingesteckt und bin dann irgendwann weggegangen und kam dann nie wieder. Ne, auffälliger geht's nicht. Die Uhr habe ich dann in eine Tasche versteckt, die ich dann ja eben halt von zu Hause mitgenommen habe, nach Beverstedt, oder die geliefert wurde, ich weiß es nicht mehr so genau, auf jeden Fall, habe ich so getan, als wenn ich in diese Tasche greife, ganz nach unten greife, ich auf einmal diese Uhr finde. So, und das fanden die beiden natürlich sehr suspekt und die haben das auch gleich gepeilt. Ne? Aber die sind damit ganz cool umgegangen, also die haben mich nicht fertig gemacht, sondern die haben mir das alles erklärt, warum, wieso und weshalb das scheiße ist. Und ja, dass es so nicht geht. Und dafür bin ich denen auch enorm dankbar. Ne? Also die hätten natürlich auch ganz anders reagieren können. Und ich habe das auch so, ja, gedacht, dass das so passiert. Ne? Dass die da jetzt durchdrehen und ja, ist vorbei jetzt. Ne? Also Hut ab, dass sie es da nicht gemacht haben. Also die Zeit da im Beverstedt war heftig. Sie haben mich zur Schule gefahren. Sie haben mir echt eine gute Zeit eben halt ermöglicht für die Zeit, in der ich da war. Und dann irgendwann kam dann eben halt der Zeitpunkt, wo mir mitgeteilt wurde, wer meine neue Pflegefamilie wird. Der Kontakt ist durch meinen Betreuer zustande gekommen. Die Ämter haben untereinander natürlich genetworked, so wie sie es eben halt gemacht haben. Und sie haben natürlich eine Pflegefamilie gesucht, die in der Nähe von Lockstedt gewohnt hat, damit ich eben halt auf der Schule bleiben kann. Und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es eben halt kommuniziert wurde. Auf jeden Fall wusste ich, wer gemeint ist. Ich kannte den Namen, der mir präsentiert wurde. Ich denke, das war so gewesen, dass zu diesem Zeitpunkt mein jetziger Pflegebruder darüber nicht Bescheid wusste. Auf jeden Fall war ich dann irgendwann in der Schule, mittlerweile 5. Klasse, auf der Orientierungsstufe in Lockstedt. Und irgendwann stehe ich dann vor meinem Klassenraum, drehe mich um und dann sehe ich da eine kleine Person. Sehe da ein Gesicht, welches ich ewig lange nicht gesehen habe. Das letzte Mal in der ersten und in der zweiten Klasse, Anfang zweiten Klasse, bevor wir ausgezogen sind aus Stodel. Auf jeden Fall schaute er mich an und fragte mich dann, ob ich es bin. Und ich wusste, dass ich den Auftrag hatte, es geheim zu halten, aber mir war das scheißegal. Und wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Denn hier würde ich die Sache gerne einmal so stehen lassen, weil es ist ein enorm geiler Moment für mich auch gewesen. Und ich möchte das jetzt auch hier so am Ende tatsächlich einfach wirken lassen. Weil jetzt kommt gleich auch meine kleine Prinzessin wieder ins Spiel. Meine kleine liebe Nina Simone. Um das auszudrücken, was ich jetzt gerade wirklich fühle, weil ohne Scheiß, der Moment, in dem ich wusste, dass er es ist und dass ich frei bin, dass jetzt wirklich eine neue Ära für mich beginnt, das war für mich so heftig stark fühlbar, das war unnormal. Von daher, ja, würde ich jetzt gerne einfach den Podcast beenden für heute und in der nächsten Folge näher darauf eingehen und auch die Umstände, die meine Pflegefamilie dazu bewegt hat, tatsächlich ein Pflegekind aufzunehmen. Weil ich habe gerade eben noch mit meiner Pflegemutter telefoniert. Wir haben noch mal ein bisschen über diese Situation gesprochen. Also habe ich da für die nächste Woche auf jeden Fall einen schönen Input. Von daher, fühlt euch gedrückt. Ganz ehrlich, viel, viel Licht und Energie an euch. Es hat echt enorm Spaß gemacht, diese Folge aufzunehmen. Die Flashbacks, die ich hatte, die waren enorm und begleiten mich jetzt auch erstmal ein bisschen. Aber dieses Gefühl, jetzt am Ende tatsächlich die richtige Entscheidung getroffen zu haben, um eben halt ein neues Leben in einer anderen Familie zu beginnen, das war für mich die beste, die ich hätte jemals treffen können. Also geil. In diesem Sinne, Habt einen schönen Tag, schönen Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr hört. Wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Geburtsrecht glücklich sein. Au revoir!